Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Während der Aufnahmen zu dieser Folge klettern draußen die Temperaturen erstmals in diesem Jahr in Richtung der 30-Grad-Marke. Die Freude über frühsommerliche Tage im Frühling wird durch die Erkenntnis getrübt, dass diese Entwicklung ein Zeichen der Klimakrise ist, die wir selbst verursacht haben. Sie stellt auch das Planen und Bauen vor völlig neue Herausforderungen. Wie kann ein Gebäude für die klimatechnischen Bedingungen von morgen geplant werden? Das Büro Transsolar entwickelt Konzepte, die genau darauf schon heute Antworten geben. Meine Kollegin Susanne Karr hat mit dem Transsolar-Experten Daniel Kielmann das folgende Gespräch geführt.
Ich habe auf Ihrer Seite diese Grafik besonders beeindruckend gefunden, in der Städte aufgezeichnet sind, wie sie sich quasi geografisch, also auf der Landkarte, verschieben durch den Klimawandel und die veränderten Verhältnisse. Und da knüpft natürlich Transsolar auch an mit seinem Grundkonzept, so wie ich das verstanden habe, weil es darum geht, die veränderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen in der Planung insgesamt. Und da würde ich jetzt einfach gerne nachfragen, wie der Ansatz überhaupt ist und wie das Aufgabengebiet sich gestaltet.
Ja, da würde ich mal ganz am Anfang anfangen. Also uns gibt es jetzt, die Firma Transsolar gibt es seit 33 Jahren mittlerweile. Und wir haben uns seit jeher darauf spezialisiert, nachhaltige Klima- und Energiekonzepte zu entwickeln für jegliche Art von Gebäuden, aber auch bis hin zu Masterplänen. Immer mit dem Fokus, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Also sprich sozusagen möglichst geringe CO2-Emissionen durch die Erstellung des Gebäudes und durch den Betrieb des Gebäudes zu realisieren, aber auch immer gleichzeitig mit dem Hintergrund einen möglichst guten Komfort hinsichtlich thermischen Komfort, hinsichtlich Tageslicht, Luftqualität zu erreichen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, eben mit möglichst passiven Maßnahmen das möglich zu machen. Also sozusagen wir starten ganz früh in Entwürfen mit Architekten, teilweise in Wettbewerben, wo wir schon mit den Architekten über den Entwurf nachdenken. Also wie ist das Gebäude orientiert? Wie groß sind Fensterflächenanteile? Wie kann eine Glasflächen, Fensterflächen verschattet werden, baulich oder irgendwie durch Verschattungssysteme? Immer sozusagen versuchen, das Konzept ganzheitlich zu denken, also angefangen von der Fassade über die Bauweise, Stichwort thermische Masse, kann das im Gebäude integriert werden, kann Nachtlüftungskonzepte zum Beispiel im Gebäude integriert werden. Immer sozusagen versuchen, mit der Architektur die Klima- und Energiekonzepte zu entwickeln und jetzt nicht nur irgendeine Technik aufzusetzen, sondern erst sozusagen versuchen, ganzheitlich das zu optimieren, dass eben Techniksysteme am Ende reduziert werden können.
Das heißt, Sie platzieren dann das Gebäude, das konzipiert wird, eigentlich dann schon in dieser veränderten Klimazone sozusagen?
Ja, also da betrachten wir jetzt eben beides. Also wir arbeiten ganz viel mit Simulationen und simulieren. Es gibt halt eben Wetterdaten auf stündlicher Basis, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst für die jeweiligen Standorte, für den wir das dann untersuchen. Und wir starten eben in jedem Projekt mit einer Klimaanalyse, also was ist am Standort, was sind die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten an dem jeweiligen Standort. Wir sind ja auch international unterwegs. Das heißt, es ist immer am Anfang vom Projekt ganz wichtig. Und es ist jetzt tatsächlich so, dadurch, dass sozusagen sich durch den Klimawandel eben die klimatischen Bedingungen am Standort verändern, betrachten wir jetzt die in der Planung eben auch zukünftige Wetterdaten. Also, dass man sagt, okay, durch den Klimawandel wird es wärmer. Das heißt, das Konzept muss eigentlich auch für die Zukunft ausgelegt sein. Und das kann man eben über die Simulation auch dann, ich sag mal, testen, in Varianten testen und schauen, wie verhält sich jetzt zum Beispiel ein Nachtlüftungskonzept heute und aber auch in 30 Jahren mit den prognostizierten Wetterdaten.
Ja, also da möchte ich nämlich gleich auch auf ein praktisches Beispiel eingehen. Das Grüne Erde-Weltprojekt. Da ging es ja auch um die entscheidenden Parameter für Energieeffizienz und Klima des Gebäudes. Können Sie vielleicht anhand dieses Beispiels das noch einmal ein bisschen konkreter ausführen, wie diese dynamischen Simulationen im Projekt eingesetzt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen?
Also vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt davor ist sozusagen die Abstimmung oder der Austausch mit Architekten und Architekten, in dem Fall dem Architekturbüro Terrain und den Kunden beziehungsweise also Nutzern oder Spätbauherren, dass man im ersten Schritt mal über die Ziele sich bespricht. Also was haben die für Ziele? Und da bei dem Kunden im Speziellen, bei der grünen Erde, ist natürlich so, dass sie an ihre Produkte höchste Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit und auch ökologischen Fußabdruck legen. Und das sollte sich eben auch in dem Projekt widerspiegeln. Und deswegen hat man eben da versucht, zum einen natürlich möglichst ökologische Baumaterialien zu verwenden, aber auch jetzt gerade auf das Klimakonzept eben auf natürlich angetriebene Konzepte zurückzugreifen. Also möglichst versucht, das Gebäude natürlich zu lüften, gute Tageslichtversorgung zu erreichen. Und dazu hat man eben in dem Projekt diese Innenhöfe, die dann auch begrünt würden. Das sind, glaube ich, 13 Innenhöfe, sozusagen in der Fläche so verteilt und über die Simulation dann eben das optimiert, dass alle Bereiche eigentlich natürlich lüftbar sind und auch eine gute Tageslichtqualität aufweisen. Und da ist eben das Tool der Simulation, also zum einen die Tageslichtsimulation und zum anderen auch eine thermische Simulation und Luftströmungssimulation, wo man dann eben, ja, das eben optimieren kann, wo die Höfe sind, wie groß müssen die Öffnungsflächen sein von Fenstern, die man dann zum natürlich Lüften nimmt, über die Simulation dann optimiert. Was bei dem Projekt auch noch natürlich spannend ist, dass der gesamte Energiebedarf am Standort mit erneuerbaren Energien, also einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach gedeckt werden kann, zu 100%. Und somit eigentlich das ein Plus-Energie-Gebäude auch ist.
Und das ist auch durch diese Simulationen wahrscheinlich unterstützt, in der oft so, ob das möglich ist für so einen Standort.
Ganz genau. Also da macht man sozusagen, also man zum einen optimiert man den Komfort, die Luftbewegung und nutzt das Tool, um sozusagen Auslegungen für die Systeme zu machen. Und zum anderen kann man über die Simulation dann auch den Energiebedarf ermitteln, prognostizieren und somit auch im Endeffekt prüfen, ob sozusagen die verfügbaren Ressourcen am Standort dann ausreichend sind, ob die Quadratmeter PV am Standort, die es sozusagen gibt, ausreichend sind, um das zu decken, beziehungsweise dann danach auch die PV-Anlage eben auszulegen. Schöne ist dann tatsächlich, dass man es eben, oder das versuchen wir eigentlich in allen Projekten dann auch zu machen, das im Nachhinein eben auch messbar zu machen. Also über einen Monitoring dann das zu tracken. Ist es denn so, wie wir es berechnet haben? Damit schärfen wir auch dann unsere Tools wieder sozusagen im Nachhinein und können natürlich dann auch zeigen, dass das, was wir gemacht haben, dass das auch tatsächlich so funktioniert, also umgesetzt wurde und dann auch tatsächlich so funktioniert. Und da ist es tatsächlich so, dass es eben ja dann anhand der, sag mal, Energiedaten am Ende nachgewiesen werden konnte, dass das eben so funktioniert, wie es eigentlich auch geplant wurde, als Nullenergiegebäude oder Plusenergiegebäude.
Wie ist es denn, wenn Sie mit einem Bestandsgebäude zu tun haben in Tirol, in Hall in Tirol, um genau zu sein? Ging es um die Sanierung des Bestandsgebäudes und um einen klimapositiven Erweiterungsbau für die Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik? Gab es da andere Herausforderungen, als wenn Sie von vornherein in der Planung dabei sind?
Ja, im Bestandsgebäude ist natürlich so, da ist man natürlich immer gewissen sozusagen Randbedingungen unterworfen. Das Projekt haben wir mit den Architekten Flamm, Meyerhofer und Sommer für das Land Tirol gemacht. Das ist, glaube ich, generell bei den Konzepten, bei denen wir arbeiten, dass es ganz wichtig ist, dass es sozusagen so einen integralen Planungsansatz gibt, dass sozusagen alle an einem Strang ziehen. Dass wenn man jetzt sozusagen neue innovative Konzepte versucht zu integrieren, dass da das komplette Planungsteam an einem Strang ziehen muss und alle miteinander arbeiten. Das ist ganz wichtig. Jetzt bei dem Projekt bezogen auf den Bestand war das natürlich eine der großen Herausforderungen war, dass es der Neubau natürlich im komplett, also sozusagen im laufenden Betrieb stattfinden musste, sozusagen. Sozusagen im Bestand wurde weiter Schule gemacht und nebenbei wurde sozusagen der Neubau angekoppelt und es wurde tatsächlich auch es gab in dem Bestandsgebäude gibt es ein Atrium und die hatten ziemliche Probleme mit Überhitzung. Also die hatten so ein zentrales Atrium mit einem Glasdach und das hat eben im Sommer regelmäßig überhitzt. Und da hat man jetzt eben auch sozusagen natürliche Lüftungsöffnungen geschaffen in dem Glasdach, hat sozusagen auch die Glasqualität über die Simulation nochmal optimiert für eine neue Verglasung und hat über diese Öffnung dann für das Atrium eine Nachtlüftungsfunktion auch integriert, also in das Bestehende, wo man jetzt sieht, und bei dem Projekt ist auch wieder so, dass ein Monitoring gemacht wird, wo man jetzt im Nachhinein auch sozusagen zum einen natürlich gefühlt, aber auch messtechnisch sieht, dass das sozusagen eine deutliche Verbesserung zu dem bestehenden Atrium gab.
Kann man jetzt sagen, dass das früher ein Fehler in der Planung war oder war das einfach damals von den Temperaturen her angebracht, dieses Atrium mit dem Glasdach so zu planen? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, das ist natürlich schon so, dass es jetzt schon auch sozusagen, dass der Klimawandel auch jetzt schon zuschlägt, sag ich mal, und wir hier mit höheren Temperaturen, das merkt man ja auch im Sommer schon rechnen oder nicht nur rechnen, sondern die tatsächlich Realität sind und dass sich sozusagen die Situation verschärft hat. Wahrscheinlich ist es aber trotzdem so, dass wenn man frühzeitig, also damals schon in der Planung sozusagen mit einem Simulationstool das betrachtet hätte und sozusagen sich auf ein Klimakonzept da konzentriert hätte und sozusagen über die Simulation verschiedene Varianten hätte testen können und eine Nachtlüftung zum Beispiel, die es jetzt bis jetzt noch nicht gab, integrieren hätte können, dass es dann auch schon frühzeitig ja besser funktioniert hätte. Vielleicht jetzt nicht bezogen auf den Bestand, aber auf den Neubau. Das ist tatsächlich auch ein Paradebeispiel sozusagen für unsere Konzepte ist wirklich ein Low-Tech und sehr effizientes Konzept, weil man über dezentrale Fassadenlüftungselemente eben die Räume belüftet. Das ganze Gebäude kommt jetzt auch ohne aktive Klimaanlage aus, also tatsächlich nur über eine Nachtlüftung, die auch über diese Fassadenelemente funktioniert. Die Luft strömt dann über in ein zentrales Treppenhaus und wird dann dort abgesaugt. Wie gesagt, es gibt nur die Nachtlüftung. In Kombination gibt es noch Deckenventilatoren, wo mit Luftbewegung eine gewisse Komfortverbesserung erreicht wird. Weil jetzt natürlich eine Nachtlüftung keine Klimaanlage ist, die immer, ich sag mal, 26 Grad erreichen kann, sondern es sicherlich auch Temperaturen 28, 29 Grad mal geben kann. Gerade wenn man jetzt zwei heiße Sommerwochen am Stück hat. Da hat natürlich diese Nachtlüftung eine gewisse Limitation, aber doch kann man eben sozusagen mit der Ergänzung dieser Luftbewegung über Deckenventilatoren aus den 28 Grad auch 26, 27 Grad gefühlt machen. Also man verändert nicht die Temperatur, aber das Komfortempfinden verbessert sich eben deutlich.
Es ist interessant, dass Sie das Low-Tech nennen. Ich habe diese ganzen Vorrichtungen schon eher als sehr ausgearbeitet und sehr anspruchsvoll verstanden. Aber ja.
Ja, das ist eben, also ich würde mal sagen, Low-Tech im Vergleich zu einer zentralen mechanischen Lüftung mit einer kompletten Klima- und Kälteanlage, das ist natürlich eine ganz andere, sozusagen, brauchen Sie im Keller oder auf dem Dach Platz für eine große Lüftungsanlage, Sie haben Zuluftschächte, Kanäle in den Geschossen sozusagen. Sie müssten wahrscheinlich wieder Decke abhängen, was wieder so ein bisschen Raumhöhe, ein Verlust an Raumhöhe darstellt. Und das ist schon nochmal ein ganz anderer technischer Aufwand als, ich sag mal, jetzt ein Deckenventilator, der relativ kostengünstig ist und den ich tatsächlich nur zu ganz wenigen Stunden im Jahr dann wirklich brauche und auch einen sehr geringen Energieaufwand hat.
Dass mit Low-Tech so viel erreicht werden kann, weil das natürlich sinnvoll ist, jetzt nicht wieder viel Energie reinzustecken, damit man quasi das Raumklima regulieren kann und dann nachhaltig in Anführungszeichen agiert.
Ja, genau. Also das ist schon, was wir versuchen in unseren Konzepten zu integrieren und auch mitzudenken. Und das ist tatsächlich spannend, weil eigentlich war man ja da schon mal sozusagen. Also ursprünglich wurden Gebäude mit Fenster gelüftet und hatten Heizkörper und das war's. Dann kamen die Lüftungsanlagen und es wurde alles immer größer und man hat mehr sozusagen größere Anlagen gebaut, mehr Lüftung, mehr Wärmegewinnung integriert und jetzt ist es eigentlich eher wieder ein bisschen rückläufig, dass wir auch die Rückmeldung bekommen, dass die Kunden oder die Bauherren auch wieder ein bisschen zurücktreten wollen und vielleicht ein bisschen weniger verbauen wollen. Die Frage der Suffizienz sozusagen, brauche ich denn das alles wirklich? Oder kommt man nicht auch mit weniger zu einem gleichen Ergebnis? Weil es ist natürlich schon so, dass je mehr Technik man verbaut, desto größer ist auch sozusagen das Risiko, dass irgendwas nicht funktioniert. Sozusagen so ein Performance Gap. Also man plant irgendwas, es soll so gut funktionieren, aber in Wirklichkeit funktioniert das dann doch nicht so und braucht dann doch viel mehr Energie, als man eigentlich hofft. Und das merken wir auch in vielen, also wir machen auch viele so Monitoring-Projekte, in vielen Projekten, die wir uns anschauen, dass eben da immer irgendwas schiefgehen kann. Also das ist, und je mehr man einbaut, desto mehr kann daneben schiefgehen. Und da versuchen wir jetzt eben wieder sozusagen in Schritt zurückzutreten, in sinnvollen Schritt zurückzutreten. Man wird immer irgendeine Art von Technik brauchen, aber eben wir versuchen sozusagen das Maß auf ein sinnvolles Niveau zu bringen.
Bleiben wir nochmal bei dem Einsatz von Energiesystemen, die man in Bestandsgebäuden dann integriert. Umbau, Umnutzung, Weiterverwendung ist ja ein wichtiger Punkt überhaupt, wenn man sich Sustainability, Nachhaltigkeit in der Architektur anschaut. Und da gibt es ja immer diesen Punkt auch Reuse. Und da habe ich jetzt ein schönes internationales Beispiel, wo Sie auch als Transsolar tätig waren. Und zwar das alte Goethe-Institut in New York, ein Gebäude aus 1904, umgestaltet von David Chipperfield. Und dort hat Transolar ein flexibles Klimakonzept erarbeitet. Können Sie da vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
Also das ist, wie gesagt, das ehemalige Goethe-Institut. Die Schwierigkeit war dann natürlich, dass es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt. Da hat man natürlich, ist man natürlich noch mehr sozusagen Randbedingungen unterworfen in so einer Konzeptentwicklung. Aber man hat eigentlich geschafft, trotzdem ein Lüftungssystem zu entwickeln, das zu großen Zeiten des Jahres eben auf natürliche Weise funktioniert. Also man hat da sozusagen über die vorhandenen Schornsteine innenliegenden, die hat man genutzt als Abluftkamine, als Abluftschächte für das Lüftungssystem, für die natürliche Lüftung, sozusagen über die Gebäudehöhe dann einen thermischen Auftrieb erzeugt, der eben die natürliche Lüftung unterstützt und man somit ja, zu großen Teilen, Zeiten natürlich lüften kann. Es gibt auch einen Wintergarten, der in den Gebäude integriert ist, der jetzt auch rein passiv funktioniert, also ohne aktive Klimaanlage und der so eine Art Pufferzone darstellt, um auch oder beziehungsweise auch so ein Mid-Door-Space, sagen wir dazu, der jetzt so ein bisschen so einen Innen-Außen-Raumübergang schafft, wo man sagt, zu gewissen Zeiten ist er einfach auf und da fühlt sich eigentlich an wie draußen, aber wenn ich es brauche, dann kann ich es wieder zumachen und schafft somit eine tolle Qualität in so einem Gebäude auch sozusagen so ein Rückzugsort für Mitarbeiter oder für Nutzerinnen, um ja auch so ein Stück die Verbindung zur Außenwelt oder zur Natur wieder zu stärken.
Dieses Wissen, dieses gesammelte Wissen und diese sehr divers aufgestellten Tätigkeitsbereiche vermitteln Sie ja auch an der Uni Innsbruck im Bereich der Architektur. Was sind da die wichtigsten Themen?
Das ist auch eine Kooperation mit dem Volker Flamm, der auch Mitarchitekt von dem Projekt in Halle ist. Und die Kooperation gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren. Und wir versuchen da eben sozusagen Studierenden sozusagen das zukunftsorientierte und nachhaltige Lösungen im Bereich der Architektur oder in der Planung zu vermitteln. Und es ist quasi ein Studio, wo wir mit den Studenten zusammen Projekte oder Klima- und Energiekonzepte für Projekte erarbeiten. Immer mit dem Hintergrund sozusagen, also mit unseren Ansätzen sozusagen, möglichst nachhaltig, mit möglichst wenig Technik. Wir stellen den Studenten da auch Simulationstools zur Verfügung, damit die auch mal das ausprobieren können und auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie verhält sich jetzt das Gebäude, sozusagen der Raum in Abhängigkeit von der Architektur. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Ganzglasfassade baue, dann sehen die, dass es eben relativ schnell überhitzt. Also man sozusagen, welche Auswirkungen haben jetzt sozusagen die Entwurf, die gestalterischen Elemente auf das Raumklima, auf den Energiebedarf? Das versuchen wir da, denen so ein bisschen zu vermitteln. Ein großes Thema, was wir dort sozusagen in den letzten Jahren auch immer verstärkt bearbeiten, ist eben genau das, was wir ganz am Anfang kurz besprochen hatten, das Thema der Zukunftswetterdaten, dass wir eben die Konzepte mit den Studenten auf ihre Zukunftsfähigkeit eben auch prüfen, auf ihre Klimaresilienz im Endeffekt. Eben mit den Simulationstools. Wir haben da eigentlich immer angefangen ich sag mal, von Innenräumen und erweitern jetzt das im Moment so ein bisschen auch auf solche Mid-Door-Spaces, Wintergärten, Integration von solchen Pufferzonen, aber jetzt auch teilweise schon auf Außenbereiche, weil es, glaube ich, schon auch Sinn macht, sozusagen das ganzheitlich zu denken und auch den Platz vor dem Gebäude oder den Innenhof irgendwie mitzudenken. Und da entwickeln wir Projekte von innen nach außen und zurück und versuchen auch sozusagen diese Verbindung zur Natur und zur Außenwelt wieder zu betrachten und zu stärken.
Ja, wenn Sie sagen, also Außenbereich und Verbindung zur Natur, dann fällt mir natürlich ein, auch weil Sie gesagt haben, Glasfassade, da leiden ja sehr viele Vögel drunter. Das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, der wichtig ist, einfach Menschen auch klar zu machen, was für Effekte dadurch entstehen, wenn man bestimmte Materialien einsetzt. Also bei Glas ja ganz abgesehen davon, von Sand, der verbraucht wird und so weiter. Ein eigenes Kapitel. Aber gibt es da auch nochmal speziell auf die Tiere in der Umwelt, also was weiß ich, Vögel, Insekten und so weiter, gibt es da auch einen Schwerpunkt oder ist das dann wieder eine andere Kategorie?
Also speziell für die Tiere ist es eigentlich eine eigene Disziplin. Das ist nicht so unser Fachgebiet, aber trotzdem hat natürlich so eine Glasfassade auch Auswirkungen auf den Außenbereich, was wir betrachten. Also wenn Sie vor einer großen Glasfassade stehen und die Sonne scheint drauf, dann reflektiert die natürlich und die reflektiert dann die Sonne. Und wenn Sie da im Hochsommer in, ich sag mal, einer versiegelten Umgebung, einer Betonwüste in Anführungszeichen stehen und Sie stehen noch vor einer Glasfassade, dann führt es natürlich auch zu so einer Überhitzung im Außenbereich. Und da versuchen wir eben, das ein bisschen zu integrieren und ein bisschen zu optimieren und ja, zu vermitteln, dass eben das, was man da baut, Auswirkungen auf den Innenbereich hat, aber auch auf den Außenbereich. Und entwickeln jetzt gerade auch aktuell im Semester so ein bisschen sogenannte Coolspots im innerstädtischen Bereich, wo man versuchen, mit Verschattung, Begrünung eben komfortable Aufenthaltsbereiche zu schaffen, die einfach öfter nutzbar sind als jetzt irgendein Platz, der stark versiegelt ist und nur sozusagen eine Betonfläche ohne Verschattung ist.
Okay, das zeigt ja, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass Transolar eben dieses ganzheitliche Konzept auch versucht umzusetzen, zu lehren. Wunderbar, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich mache jetzt hier mal Schluss. Vielen Dank.
Gerne.
Sie hörten ein Gespräch mit Daniel Kielmann, Partner bei Transolar. Das Interview finden Sie auch auf unserer Website handwerkundbau.at zum Nachlesen inklusive Bildmaterial zu den angesprochenen Projekten. Auf dieser Website können Sie auch unseren neuen Architektur- und Bauforum-Newsletter abonnieren. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck.